ZU, der Podcast der Zeppelin-Universität. Gespräche und Vorträge mit unseren Studierenden, Forschenden und Alumni zwischen Wirtschaft, Kultur und Politik.
Es ist schön, mal hier zu stehen. Es ist schön, dass einige von Ihnen hier gekommen sind, einige neue Gesichter auch. Das finde ich ganz angenehm. Ich bedanke mich bei allen, die mich unterstützt haben, auch bisher hier am Anfang, seitdem ich hier angefangen habe im Januar. Und auch sonst gibt es einige Abwesende, aber ich bedanke mich trotzdem nochmal bei meinen Nächsten, die mich da sozusagen in den letzten Jahren recht intensiv unterstützt haben und auch sehr stark unterstützen und meine Ambitionen so ein bisschen reduzieren beziehungsweise versuchen einzugrenzen, dass ich nicht zu sehr in diese Selbsterbeutung sozusagen dann verfalle. Aber das ist ja etwas. Das ist ja das, mit dem sich für vieles interessieren, so wie hier Hypes, Philosophie und so weiter, führt ja eben dazu, dass man dann irgendwann mal steht, oh, das ist interessant, jetzt will ich was damit machen. Und das ist sozusagen auch der Hintergrund zu dem Vortrag. Es ist nicht im Fokus von meiner sozusagen Forschung. Wenn ich so meine Forschung aufteilen würde, Prozente, wäre 70% ganz woanders. Wäre 70% sicher bei Entwicklung von Technologien und deren Evaluation. Aber dennoch war das Thema sozusagen so ansprechend und es bewegt mich jetzt gerade seit circa einem Jahr so sehr, dass ich mich entschieden habe, genau zu diesem Thema hier zu präsentieren, auch weil es sozusagen den technologischen Fokus von der anderen Seite sozusagen auf gewisse Themen setzt. Natürlich sozusagen habe ich eine Agenda, aber ich werde jetzt nicht sozusagen Punkt für Punkt durchgehen. Sie werden am Ende sozusagen noch einen schönen Ausblick bekommen, aber die anderen Sachen werden Sie dann unterwegs erfahren. So, und dann fange ich schon mal direkt mit einer Frage. Wer kennt denn sowas? Ah, sind's einige. Okay. Was ist das denn? Was ist der Hype, der Gartner Hype Cycle oder Gartner Hype Zyklus? Was würden Sie sagen? Was ist das? Ja?
Gut, nee, aber ich nicht Hype sagen. Aber von der Selbstbeschreibung, das ist eine Kurve, wie wir neue Technologien wahrnehmen und wie die am Anfang überschätzt werden. Danach kommt auch die Technologien ungerecht. Harte Zeit, wie wir alles Quatsch. Und danach kommt, gerade wie man auch am Ende sieht, dass es dann wenn die Technologie sich etabliert hat.
Mhm. Genau, das ist ungefähr, was Gartner versucht zu uns wahrzumachen. Man muss ja wissen, wenn man mit Leuten über Hype spricht, insbesondere draußen, kommt als erster ja Gartner-Hype-Cycle. Ja, das machen sie schon seit mehr als 10, 15 Jahren. Diesen Zyklus bringen sie mir wieder mal raus und das ist sozusagen selbst jetzt zu einem Hype geworden. Also wenn sozusagen ein Hype-Cycle rauskommt, dann sind alle Firmen da drauf und wollen ja verstehen, was jetzt Gartner denn sagt, das ist eine Consultancy, was jetzt Gartner so sagt, welche Technologien kommen denn auf, in welchem Zeitrahmen, wo befinden wir uns auf der Kurve. Nur man muss ja auch zugleich wissen, dass es für diese Kurve keine Evidenz gibt. Das ist einfach mal sozusagen mal ein Paper gewesen, was da jemand zwei Theorien, die aus zwei unterschiedlichen Bereichen kommen, über sozusagen Narrativverbreitung und das zweite über technologische Adoption sozusagen zusammengebracht, übereinandergelegt. Hier bitteschön ein neues Framework und die Consultancy hat es aufgegriffen und vermarktet das seither sehr gut. Und es gibt jede Menge Kritik an dem. Also die Forscher haben schon versucht sozusagen zu checken, ist es überhaupt wahr, was da vorausgesagt wird, deckt es sich damit, was danach passiert ist. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel hier sagen, eine bestimmte agentische KI ist jetzt gerade auf dem steigenden Pfad, ist es wirklich so, dass man nachher noch messen kann, dass es dann noch besser wurde oder sozusagen irgendwo im öffentlichen Diskurs noch die Erwartungen weiter gestiegen sind? Ist es dann wirklich nachher gefallen? Gab es dann wirklich dieses Plateau der Produktivität am Ende? Nö. Also das gibt's nicht. Es gibt einzelne Technologien, wo sich das deckt, aber sozusagen die große Mehrheit folgt dem Zyklus einfach nicht. Das scheint plausibel, ist aber zum Teil einfach nicht wahr. Und es gibt noch andere Probleme mit dem Gartner Hype Cycle. Eben der nimmt sozusagen sich sozusagen raus, ex ante etwas vorauszusagen. Man kann aber die Phasen eigentlich nur ex post überhaupt bestimmen. Also in dem Sinne ist es sozusagen ein Mismatch. Die wollen etwas voraussagen. Klar, die wollen eine Consultancy verkaufen, aber letztendlich kann man das nicht nachweisen. Sozusagen kann man nicht einfach argumentieren, warum das in dem Stadium gerade ist, weil es kann immer noch weiter steigen. Es kann immer noch weiter fallen. Eine Kurve für alle. Alle technologischen Entwicklungen, mittlerweile machen sie das auch für nicht-technologischen Entwicklungen. Ja, diese eine Kurve stimmt für alle. Die versuchen ein bisschen zu variieren, so nach Jahren, aber das war's dann auch. Und wie bitte?
So ein bisschen mehr als linear.
Ja, ist ein bisschen mehr als linear, ja. Und die Mechanismen da hinten sind unklar. Also man weiß es nicht, warum fällt etwas sozusagen, warum fällt das Interesse jetzt in diesen Teil der Enttäuschungen? Oder warum geht's dann auf in den produktive Nutzung? Also letztendlich ist das sozusagen die Theorie schlechthin für Hypes und die taugt nicht. Also das ist so ungefähr der Stand und da gibt's eigentlich eine Übereinstimmung in dem wissenschaftlichen Bereich, aber wenn man jemand fragt, ja, das kommt als erstes. Was gibt's denn sonst so? Es gibt so paar, sage ich mal, Perspektiven, die nicht unbedingt als Hype bezeichnet worden sind, aber durchaus genutzt werden können. Also mehrere Theorien, die versuchen so ein bisschen dem Hype oder Verbreitung von Narrativen sozusagen auf den und deren Effekte sozusagen auf die Schliche zu kommen und da eine gewisse Aussage dazu machen zu lassen. Und das eine ist diese performativistische Perspektive. Das ist sozusagen die Annahme, guckt mal, da draußen gibt es die Narrative und Versprechen über Technologie und dadurch verändert sich halt die Gesellschaft, dadurch verändern sich Organisationen, Individuen passen sich an. Also sozusagen, da ist der Hype irgendwo und wir passen uns an, wir verändern uns deswegen. Auf der anderen Seite gibt's ja konstruktivistische Perspektiven und da gibt's ein bisschen weniger Theorien, die dieser Richtung folgen. Aber da geht man davon einfach aus, und das ist auch ziemlich plausibel, denke ich, dass eigentlich Hype ja nicht irgendwo gegeben ist und existiert, sondern dass wir den auch als Menschen letztendlich erschaffen. Und in dem Sinne ist Treiber von Hypes ja letztendlich soziale Gruppen und Organisationen. Und der Effekt ist quasi dann diese Narrative. Und wir merken schon sozusagen, dass es da so eine zyklische Beziehung gibt, fast schon, obwohl die Theorien sozusagen sich in die zwei Klassen trennen ließen, sehen wir, okay, das kommt von sozialen Gruppen, die deuten die Narrative anders um, dann werden die Narrative irgendwie wieder unserer Gesellschaft, also entsteht so ein natürlicher Zyklus. Dennoch wissen wir immer noch zu wenig, was steckt dahinter, was sind die konkreten Mechanismen, was sind die konkreten Sachen, die da passieren wirklich und wie kann man das besser machen? Also wir wissen ja alle, dass Hypes gelegentlich zu großen Blasen führen, wie du das aber vorher eben gesagt hast, die dann platzen und die sehr viel Wert verschlucken. Im ökonomischen Sinne, aber auch andere Ressourcen, humane Ressourcen und so weiter und so fort. Und Energieressourcen, um gerade bei KI zu bleiben. Da gibt's sagen, ist es, können wir das besser machen? Können wir mit den Hypes besser umgehen, damit sie auch sozusagen eben diese Blasen nicht generieren? Und das ist sozusagen der Hintergrund, mit dem bin ich dann sozusagen, mit dem Hintergrund, beziehungsweise mit der Perspektive schaue ich so ein bisschen auf die Hypes. Und dennoch reicht diese Perspektive nicht aus. Und ich hatte so einen Schlüsselmoment, als ich mich angefangen habe, mit Hypes zu beschäftigen. Und eigentlich war das eine Freelancer-Studie. Und der Punkt war ja, das war Ende 22, KI sozusagen, wie wir sie heute so benennen, GPT-3 ist rausgekommen. Alle haben über ChatGPT gesprochen und im Zug hat man sogar gehört, wie da Leute miteinander telefonieren und erzählen, ja, weißt du, wie cool das ist, da kann man eine E-Mail geben, die korrigiert dir das und so weiter. Und ich habe mich dann gefragt, Ja, es werden auch sicher viele Apps entwickeln, die KI-Capabilities nutzen. Nicht in der Entwicklungsphase, sondern nachher, wenn man dann irgendwas kann reingeben und es antwortet einem irgendwas oder vielleicht eine Prediction und so weiter. Und ich habe mich damals interessiert, das war sozusagen gegeben durch vorherige Forschung, ja, wie läuft dann denn die Entwicklung? Und Freelancer waren damals die sozusagen spannende Gruppe, weil die Firmen waren noch nicht so weit, dass sie überhaupt was implementiert haben, was auf KI basierte. Aber die Freelancer hatten schon Anfragen in diese Richtung. Also sie waren sozusagen sehr an der Front. Und da bin ich reingekommen und habe dann sozusagen meine Freelancer dann akquiriert, mit denen 52 Interviews geführt, eine Analyse gemacht. Und ja, ich habe ja was gelernt, was sich in dem Entwicklungsprozess verändert, das habe ich auch publiziert, aber was spannender sich herausgestellt hat, war wirklich deren Umgang mit Hype. Das ist das, was in den Interviews sozusagen rausgekommen ist, als das, was viele vielleicht schon kannten von vorherigen Hypes, aber für viele auch sehr neu war, dass sie in so einem umkämpften Gebiet arbeiten müssen. Und haben sie mir berichtet über jegliche Praktiken, die sie sich zugelegt haben, um mit dem Hype umzugehen oder den Hype für sich zu nutzen oder wie sich ihre Leben verändert haben aufgrund von dem Hype. Ich habe mit Leuten gesprochen, das war total spannend, ich habe mit Leuten gesprochen, die irgendwo aus Syrien geflohen sind nach Europa und als Flüchtling unterwegs sich Programmieren beigebracht haben. Und so, wo sie hier angekommen sind, haben sie halt einfach auf Upwork ihr Dienst angeboten, damit sie was erstellen können. Und das war deren nur möglich, weil generative KI gekommen ist, aber auch, weil der Hype gekommen ist, weil es so viel Bedarf danach gab, dass niemand mehr so richtig geschaut hat, ist das ein Informatiker, sondern sie konnten was, sie hatten sozusagen die richtigen Skills, die haben angefangen, sich ein Profil aufzubauen als freischaffende Entwickler. Und so sozusagen ist da dieses Hype, dieses Thema von Interaktion zwischen Freelancern und Hype sozusagen dann im Fokus geblieben. Und damals haben wir das dann entsprechend nochmal die Daten ausgewertet. Und wir haben sozusagen so eine Perspektive von Freelancers auf Hype erstellt. Was ist dabei rausgekommen? Das sind so vier Kernthemen. Das eine war die Aufmerksamkeit. Also sie haben gesagt damals, ja, Hype ist ja eine Zeit, wo die Aufmerksamkeit auf ein Thema sehr gebündelt wird. Und das Bündeln von der Aufmerksamkeit sorgt für eine steigende Nachfrage sozusagen auf dem Markt. Das ist nicht vergessen, Sicht der Freelancer. Dann diese Nachfrage führt dazu, dass man sozusagen darauf reagieren will. Was macht man dann? Man fängt an zu explorieren. Es ist neue Technologie da. Keiner weiß richtig, wie das funktioniert. Keiner weiß richtig, was man damit machen kann. Exploration ist angesagt. Und das machen sie, Influencer im kleinen Rahmen, aber gleich werden wir ja sehen, dass das nicht nur Influencer sind, die da erkunden, sondern es ist eine größere Bewegung. Und das führt dann wiederum zu einer Beschleunigung. Man muss sich vorstellen, alle fangen an zu explorieren, sowohl Influencer, aber auch ihre Kunden zum Beispiel. Und gleichzeitig sind auch die großen Firmen, also die Big Techs, waren damals sehr aktiv. Die haben jeden Tag ein Release gemacht, jeden Tag kam ein neues Modell raus. Und alle diese Sachen muss man irgendwie verarbeiten. Also sehr viele von den Freelancer haben dann diese Beschleunigung erwähnt als wieder ein Charakteristikum von Hypes, von technologischen Hypes. Und dann haben wir noch die Umwälzung. Wenn sich alles so beschleunigt und sozusagen diese ganzen anderen Sachen nochmal reinkommen, dann entstehen neue Strukturen, die dann auf einmal sozusagen die alten ersetzen. Und das habe ich jetzt als Umwälzung bezeichnet. Das ist mehr als Transformation, weniger als Disruption. Das ist mir ganz wichtig in der Einstufung hier. Und da werden einfach nachhaltige Effekte dann geschaffen, die dann wiederum sozusagen einen gewissen den Zyklus schließen zu der Aufmerksamkeit. Das bedeutet nicht, dass es immer so Phasen gibt, die kann man nicht so einfach voneinander trennen, aber das ist die Beziehung zwischen den vier Aspekten, die wir identifiziert haben. Und dann sozusagen, das ist das, was ich erwähnt hatte, sie haben zu sehr viel darüber erzählt, was machen Sie denn? Was machen Sie denn in der Situation? Und hier sind nur ein paar Bilder. Wir werden gleich in die Tiefe reinsteigen, was da eigentlich passiert. Und das hat mich alles zu dem Fokus geführt, ich will verstehen, was da passiert. Das war eine der Fragen, die ich vorher gestellt habe. Was ist Hype, wenn wir darüber reden, als Verhalten von Menschen und deren Arbeits- und Lebenspraktiken, würde ich das nennen. Und ich habe da einige Studien laufen lassen, teilweise sogar davor, obwohl ich nicht wusste, zu was ich forsche, aber ich hatte zum Beispiel eine Studie in 2019 mit einem Studierenden, der hat sich damit beschäftigt, sozusagen wie die Leaders im Crypto Valley. Crypto Valley, das ist sozusagen, man hat in der Schweiz gesagt, wir wollen die Leaders im Bereich Blockchain sein. Da hat man einen Zug Crypto Valley gegründet und da ging sehr viel Geld da rein. Und der hat sich die Leaders angeschaut, die anderen Studien kamen danach. Metaverse, so um die gleiche Zeit. Also, wir haben Freelancer, da habe ich mit denen vor allem über generative KI geredet und diesen Hype. Wir haben Startup-Gründer, da hat ein Bachelorstudent von mir, das muss noch zur Publikation werden, das ist soweit nur eine Bachelorarbeit, hat Interviews geführt mit denen zu generativer KI und Blockchain-Hype. Mit Managers hat ein anderer Student Interviews geführt, auch zu den beiden Themen. Dann haben wir diese Tech-Aposteln, die dann so ein bisschen abgedeckt sind von der früheren Studie aus 2019. Und Öffentlichkeit, habe ich mal eine Studie zu Metaverse gemacht und den öffentlichen Diskurs in Zeitungen analysiert. Und ich hatte noch zwei Studenten, die das Gleiche quasi für Blockchain und generative KI gemacht haben. Und jetzt sozusagen aus dem Sammelsorium, also es ist ein relativ breiter Datensatz, haben wir zig unterschiedliche Praktiken identifiziert. Natürlich, wenn ich jetzt alle zig vorstelle, dann sind wir noch morgen da. Deswegen habe ich hier sozusagen ein paar rausgewählt und je nachdem, wie ich mein Zeitmanagement hinbekomme, werde ich eventuell die eine oder andere rauslassen. Aber wir werden sie jetzt gerade einfach nach diesen vier Aspekten ordnen, einfach damit wir sehr schön und geordnet durch diese Praktiken durchkommen und damit man einen bestimmten Fokus da hat. Ich habe ja vorher gesagt, dass diese Aufmerksamkeit sozusagen überragend ist. Also es ist nicht nur bei Freelancer die Aufmerksamkeit, sondern auch generell. Und jetzt, wenn ich mir das anschaue über diese unterschiedlichen Studien, die ich durchgeführt habe, Hypes kommen halt einfach mit der extremen Aufmerksamkeit. Und das ist aber nicht nur so, dass sie einfach mit ihm kommen, sondern es gibt Akteure, die sie sozusagen diese Aufmerksamkeit explizit sozusagen auf sich lenken wollen oder auf die Technologie lenken wollen. Und dann gibt's nochmal die Akteure, die damit zurechtkommen müssen. Und die machen auch gewisse Praktiken oder eignen sich gewisse Strategien an, wie sie damit umgehen können. Und hier sind sozusagen so ein paar Typen von Aktionen oder Praktiken eben, die da angewendet werden. Also einerseits ist diese sozusagen Social Amplification. Das ist so der Klassiker von den Tech-Aposteln aus der Crypto Valley. Die haben sozusagen es perfektioniert, die coolen Signature Statements loszulassen, für die sie nachher dann in Zeitungen beschrieben werden. Und sie stellen sich dann hin und machen, hallo, ich bin da und mein Hype ist der wichtigste Hype, den wir jetzt bisher gehabt haben. Also die versuchen sehr stark sozusagen die Aufmerksamkeitsbildung und Bindung an sich zu betreiben. Dann gibt's noch die Profile Tuners. Also es gibt Personen, und das trifft insbesondere auf Freelancers zu, die dann ihr Profil anpassen müssen. Man muss sich ja vorstellen, die haben vorher vielleicht Webdesign gemacht. Oder gerade vor generativen KI saßen viele mit Blockchain und Crypto irgendwo waren beschäftigt, weil das der vorherige Hype war. Und jetzt sozusagen, wenn sie in dem Markt bestehen wollen, müssen sie auf einmal nicht Crypto und Blockchain anbieten, sondern müssen halt die KI anbieten. Als sozusagen deren Capability, müssen zeigen vielleicht, dass sie Projekte gemacht haben. Was machen sie dann? Oh, ich fange jetzt ein Projekt für kein Geld, nur damit ich zeige, ich kann auch KI. Also das sind so Approaches, die sie dann haben. Und es geht wirklich letztendlich darum, dass auf deren Profil da sozusagen die Kategorien stehen, die mit dem jeweiligen Hype zu tun haben. Das ist sehr spannend, dass Sie erzählt haben, das ist eine bewusste Praktik. Die wollen das, die sind darauf angewiesen zum Teil. Und Sie haben sozusagen, es war ganz lustig, als ich die Akquise betrieben habe. Ich habe die Akquise sozusagen so gemacht, dass ich die Freelancer quasi über Upwork angestellt hatte für Interviewteilnahme mit einem vorgegebenen Geld. Viele haben, bevor sie zugestimmt haben, das Geld war keine Frage, die haben mich einfach gefragt, ob ich denen am Ende sozusagen einen Kommentar mache, weil es darum geht, sich zu profilieren. Und im Titel von meinem Job stand ja eben generative KI. Und das ist schon für sie sehr viel wert. Also bis hin zu dem Punkt sozusagen, welche Jobs sie annehmen, wofür. Also es ist wirklich, das Profiltuning ist sehr wichtig. Dann gibt es noch zwei weitere Praktiken in der Aufmerksamkeitsbereich. Das ist das Hype-Framing. Und da ist sozusagen eher etwas, was die Zeitungen machen, vielleicht Blogautoren machen, die sozusagen den Hype am Recht, sozusagen am Leben erhalten wollen, weil dann kriegen sie mehr Klicks, kriegen sie mehr Likes. Und sozusagen das entsprechend zu framen ist sehr wichtig. Und auch sozusagen wieder Aufmerksamkeit zu sammeln. Was machen sie? Sie nehmen dann diese Pull-Quotes, also irgendwie einen coolen Satz, coolen Zitat von jemandem, der sozusagen ganz viele Blicke auf sich anzieht, im Sinne von generative KI wird Menschen ersetzen. Oder sozusagen Singularity is near. Das ist ein Buch, by the way. Aber das sind so die Aussagen, die wir heute die ganze Zeit hören und die ganzen Big Tech lassen die los und die werden halt einfach dann nochmal gebraucht, um nochmal mehr Wirbel da draus zu machen. Und dann gibt's noch die Always-On-Screening. Das ist so eine Coping-Strategie. Was passiert? Es passiert so viel. Die Aufmerksamkeit wird so aufgeheizt, es wird so viel publiziert, dass Leute wirklich nicht mitkommen. Und das ist sozusagen sinnbildlich, wirklich hier dargestellt mit den 7 oder 5 Screens, und dieser Zeit, die der Mensch da verbringt. Ich hatte einen Freelancer, der war über 50, weit über 50, glaube ich, kurz vor 60. Management-Erfahrung in großen IT-Unternehmen, sehr pfiffiger Typ, hat gesagt, du, ich muss 3-4 Mal am Tag Nachrichten lesen, sonst komme ich nicht mit. Und diese Aufmerksamkeit, die der KI geschenkt wird, ich will dann nicht vor dem Kunden dastehen und der spricht mich auf etwas an, was jetzt vielleicht vor 2 Tagen rausgekommen ist und ich weiß es nicht. Ich muss ja doch wissen, ich muss ja das ausstrahlen können, dass ich da in dem Bereich was entwickeln kann. Und der hat wirklich erzählt, ja, zum Frühstück liest er seine Nachrichten und checkt seine Kontakte auf LinkedIn und checkt noch bestimmte Webseiten zu generativer KI am Mittag. Und dann am Abend um 10 macht er sozusagen einen Tagesrückblick, der mindestens 1 Stunde geht. Es ist schon tragisch, wenn ich mir so überlege, wie viel der Mensch eigentlich einfach nur Arbeit wegen des Hypes gehabt hat. Der nächste Schritt, den wir angesprochen haben, war ja Erkundung. Und diese Aufmerksamkeit, wie ich vorher erzählt habe, erhöht den Druck, etwas zu erkunden. Die wollen das verstehen, die lesen das, aber danach sozusagen geht es darum, auch wirklich sagen zu können. Und das sagen zu können, das Wissen, das Know-how, das erreicht man ja nur, wenn man etwas ausprobiert bei technologischen Hypes. Sonst ist man sozusagen sehr schnell abgestempelt, ja, der weiß ja noch nichts. Und diese Sense-Making-Prozesse, ich weiß nicht, ob Sie sozusagen das Sense-Making, die Theorie behind Sense-Making so ein bisschen kennen von Weig. Es geht darum, wirklich hypothetische Verständnis aufzubauen, damit man aktiv werden kann. Also Sense-Making bedeutet nicht etwas theoretisch durchdringen, sondern es geht darum, ich muss das Wissen erreichen, was mir erlaubt, sozusagen aktiv zu werden in einem bestimmten Bereich. Und da sozusagen hatten wir auch einige Praktiken, wie immer. Einerseits sozusagen auf der kleinen Ebene bei Freelancers ganz schnell einfach das projektbasierte Testen. Da hat mir einer gesagt, ja, ich mag es, neue Technologie zu erkunden und ich kriege dafür noch Geld, wenn ich als Freelancer das mache in einem Projekt. Das ist sozusagen seine Einstellung, hatte Spaß daran und sozusagen sein gutes Recht letztendlich. Auf der anderen Seite das ist außer aus der Freelancer-Ecke eher diese Community-Lernen. Also nicht nur dieses Explorieren im kleinen Rahmen nur für sich, sondern ich teile das mit meinen Peers. Das ist sozusagen auch der gleiche, sozusagen Freelancer hat dann gesagt, ja, dann gehe ich zu Discord. Da muss ich ständig auf dem Laufenden bleiben, dann tausche ich mich mit meinen Leuten halt aus und ich weiß dann sozusagen, was sie gemacht haben, was ich gemacht habe und dann habe ich sozusagen dann so ein Geben und Nehmen. Also die engagieren sich so ein bisschen, um das durchzudringen als Community. Aber es gibt ja auch andere Herangehensweisen und hier haben wir sozusagen dieses Experimentieren in sozialen Formaten. Ich weiß es nicht mehr, zu wie vielen Meetups und Hackathons ich Ende 22, einfach 23 eingeladen worden bin oder meine Studenten eingeladen worden sind. Und ich kriegte 1000 E-Mails, wo dann an jeder Ecke gefühlt gab es einen Hackathon. Und spannenderweise werden sie ja von Investoren organisiert, die ja sehr gerne nach Talenten suchen, von großen Firmen, die ja sehr gerne auch explorieren wollen. Aber Hackathon ist natürlich eine super Form, super Format. Ja, man hat sozusagen ganz viele Kids, die da was machen. Und man muss ja nur den Preis zahlen. Die anderen partizipieren, weil sie es mögen unter Umständen und ein bisschen Brötchen hinstellen und sozusagen Getränke und dann sind alle happy. Es ist schon sozusagen eine Methode, um die Lernraten zu erhöhen zu relativ niedrigem Preis. Und dann nochmal das Demonstrieren. Das ist etwas wieder Professionelleres. Das sehen wir auch bei den ganzen Big Tech Unternehmen und anderen Unternehmen, die gerne sich hinstellen und erzählen, wir haben jetzt die neue App letztendlich geschaffen. Und das machen aber nicht nur sie, sondern das wird ja auch unterstützt, diese Demo-Ökonomie, habe ich das gesagt, so genannt, so ganz flapsig. Die wird ja auch von Zeitungen unterstützt. Wie viele Vergleiche lesen wir jeden Tag darüber, welches Modell mit welchem anderen besser ist oder schlechter ist und wie das Ganze funktioniert. Und das passiert auch auf einer kleineren Ebene. Also lokale Firmen versuchen sich auch in ihren Netzwerken zu positionieren. Wenn sie hier irgendwo im Bodensee Innovation Cluster sich mal ein paar Vorträge anhören, dann ist es genau das Gleiche. Oder wir haben diese coole Geschichte da entwickelt, da hatten wir den Superkunden und wir haben generative KI dazu genutzt, obwohl das vielleicht gar nicht notwendig gewesen wäre, Zitat von mir, also sozusagen die Addendum von mir, aber das sozusagen wir haben das mit generative KI gemacht. Also auch auf diese Weise kommt der Hype da rein. Jetzt gehen wir zu der Beschleunigung. Ich gucke so auf die Zeit, aber ich glaube, ich muss noch nicht beschleunigen. Ja, die Erkundungswelle. Richtig, also wir haben sozusagen Erkundung im kleinen Rahmen, aber wir haben auch diese große Erkundung durch sozusagen immer größere Formate bis hin zu wirklich weltweit transmittierten Vorstellungen. Und das bringt ja neue Produktreleases hervor, sozusagen noch mehr Interesse, generiert neue Narrative dann letztendlich, wenn eine Firma sozusagen etwas entwickelt. Und dann sagen wir mal jetzt Agentic AI, ist ja gerade jetzt das neue Sub-Hype vom Hype generative KI letztendlich. Und wenn man das als Wissenschaftler so ein bisschen anschaut, dann denkt man sich, ja, also sozusagen, was ist das wahnsinnig Neue? Gibt ein paar Aspekte, aber das ist jetzt nicht so wahnsinnig weltbewegend, muss ich sagen, was da im Hintergrund steckt. Aber es wird halt sozusagen sehr, sehr hoch gepusht. Und diese neue Narrative, die jeden Tag kommen, das ist so wie bei den Kollegen, die ich vorher erwähnt habe, über 50, ne, führt zu so einer wirklich großen Verdichtung. Es passiert sehr viel, es passiert vieles gleichzeitig. Also sowohl das Volumen wächst, als auch die Zeit sozusagen, die zwischen den Events stattfindet, wird kürzer. Und diese Beschleunigung, es ist sozusagen, ich weiß es nicht letztendlich, wie man das messen könnte, es ist eine wahrgenommene Beschleunigung letztendlich. Das ist das, was uns Leute erzählt hatten in den vielen Studien. Und einerseits haben wir dadurch eine gewisse Zyklusverdichtung. Oder? Also sozusagen Arbeits- und Lernrhythmen muss man erhöhen, die sind immer kürzer. Also das, was ich gestern gelernt habe, ist heute nicht mehr aktuell. Und das ist wirklich bei einigen Freelancern wieder hochgekommen und bei Startups als ein Thema. Einer der Standardarchitekturen heute für generative KI sind Retrieval Augmented Generation. Man hängt quasi eine Datenbank, die vektorisiert ist, ich will jetzt absichtlich die Themen nicht erklären, sozusagen technisch, an ein Modell und nutzt man diese als sozusagen Kontext für Antwortgenerierung. Als ich die Studie 2022, 2023 angefangen habe zu führen, war das sozusagen das neue Neueste. Und die Leute haben das damals sozusagen monatelang versucht zu entwickeln. Als ich die Studie angefangen habe, gab es schon so die ersten Frameworks, die man nehmen kann dafür. Und ich habe innerhalb von einem Tag habe ich etwas für mich gebastelt, wo ich meine Interviews hochladen konnte und Fragen zu meinen Interviews stellen konnte. Und damals habe ich ja ein Masterprojekt ausgeschrieben. Die Studenten sollten das besser machen als ich. Und wenn die Studenten fertig waren, gab es schon 10 Produkte in dieser Sorte auf dem Markt. Das ist ja das sozusagen, was da mit der Beschleunigung, mit den Lernritten und eigentlich Entwicklungsritten ja passiert. Man muss das extrem erhöhen, weil sonst ist man sozusagen der 10. und eben nicht der 1. auf dem Markt. Und das war bei vielen Freelancern, haben die ja das erzählt, genau von diesem RAG, also Retrieval Augmented Generation, dass das sozusagen, sie mussten das erstmal entdecken. Und da irgendwie 2 Wochen später kommt einer der großen Tech-Unternehmen um die Ecke und ja, hier gibt's ein Framework, mach das. Das war für sie sozusagen wie ein Schlag ins Gesicht. Und gleichzeitig dieses Event-Tacting. Das ist wiederum von der anderen Seite eher von Investoren, potenziellen Geldgeber, insbesondere bei Startups, die sozusagen diese Investment-Rounds versuchen zu anzubieten. Gerade in Zeiten von Hypes wird jede Menge Investor-Rounds gemacht, weil Investoren hoffen darauf, wenn sie jetzt früh in ein super Startup investieren, kriegen sie sehr viel Geld im Bereich von wenigen Jahren vielleicht sogar. Und die Startups-Gründer haben uns erzählt, die rennen praktisch von einer Investor-Round zur nächsten. Und das ist sozusagen, sie sind ja wie durchgetaktet. Und dazu kommen noch Hackathons, was ich präsentieren wollen. Dazu kommen noch irgendwie öffentliche Challenges. Das ist eh etwas für die Freelancer, was ich präsentieren wollen. Okay, cool. Schöner Beitrag, wirklich schöner Beitrag. Generative KI, sehr schön. Diese wirklich dichte Taktung von Events, das führt ja auch letztendlich zu Beschleunigung. Man muss sich vorstellen, Event bedeutet Vor- und Nachbereitung. Alles sehr komprimiert. Dann auf der Seite von Firmen gibt es eine spannende Herangehensweise, die Beschleunigung, wie sie mit der Beschleunigung umgehen. Die starten einfach jede Menge kleine Projekte, insbesondere wenn sie Geld haben. Und machen dann quasi statt ein Projekt mit generativer KI, machen dann zig Projekte und diversifizieren. Und wenn eins davon okay ist, ist super. Ich kenne Firmen, unter anderem einen großen deutschen Luftcarrier, also wie sagt man Air Carrier? Ja, Lufthansa, mein Gott. Die haben das wirklich bis auf die Spitze getrieben und gesagt, jeder Mitarbeiter kriegt irgendwie so und so viele Tage, um etwas für sich mit generativen KI zu schaffen. Fertig. Also sozusagen eine extreme Diversifizierung. Und die haben dann wirklich die Sachen dann sozusagen im Repository gehabt, die haben sie ausgewertet und haben sie selektiert, welche Projekte sie weiterverfolgen wollen, wo gab es Überlappungen und so weiter und so fort. Also das war deren Idee, um sozusagen da überhaupt reinzukommen, weil sie ja als großes Unternehmen natürlich nicht die Möglichkeit haben, jetzt sozusagen zu einem Freelancer zu gehen und bauen mir die neue App. Das dürfen sie sich nicht erlauben. Alle Apps, die sie entwickeln, das kostet schon noch relativ viel Zeit. Und ja, aber auf diese Weise für interne Zwecke, super. Also sozusagen Projektdiversifizierung par excellence. Und jetzt kommen wir zum Frameshifting. Und das ist ein spannendes Verfahren, das natürlich, die Zeitungen haben uns nicht gesagt, dass sie das machen, aber was wir in Zeitungen beobachtet haben. Ein konkretes Beispiel, was mir persönlich sehr irgendwo so im Gedächtnis geblieben ist China und Metaverse. am Anfang, Metaverse kam ab, so durch die ganze Ankündigung, also der Hype fing eigentlich mit der großen Ankündigung von Zuckerberg, dass sie jetzt Facebook in Meta umtaufen und das liegt daran, weil Metaverse und so weiter und so fort. Die ersten Reaktionen bis, glaube ich, so 3-4 Monate nach dem Punkt aus China in chinesischen Zeitungen, und wir wissen ja, glaube ich, es ist gut genug anzunehmen, dass die Zeitungen irgendwie eine offizielle Linie präsentieren im Fall von China. Das war total kritisiert. Also es war sozusagen etwas Komisches aus dem Westen, das wird in China keinen Platz finden und so weiter, nur Gefahren. Also sehr, sehr stark Ablehnung. Auf einmal verändert die Zeitung, also China Daily, total ihre Berichterstattung dazu. Von einem Tag auf den anderen werden Artikel darüber geschrieben, dass China jetzt Hegemonie haben wird im Bereich Metaverse. Dass es das erste Land sein wird, was sozusagen komplett im Metaverse da sein wird. Irgendwelche Initiativen von Museen werden dann hin und her präsentiert und sich wunderbar in Metaverse integrieren lassen und engagieren und so weiter und so fort. Also sagen ein extremer Framewechsel. Das ist bei China natürlich gewisserweise politisch vielleicht getrieben, aber das machen Zeitungen woanders auch. Also wir haben diese Wellen gesehen und das sagen explizite Framen und diese Darstellung als sagen Hype und dann nicht Hype, ist es nur Buzzword, ist es nicht. Und dieser schnelle Wechsel von den Narrationen, die kann man beobachten. Und dann sozusagen, wir haben jetzt sehr viel beschleunigt, wir haben sozusagen sehr viel Aufmerksamkeit auf eine Technologie gelenkt, wir haben exploriert. Und jetzt auf einmal sozusagen merkt man, ja, da muss man doch eigentlich was machen als Firma. Das ist etwas, diese Umwälzung ist sehr zentral, erstmal für die großen Firmen und Gesellschaft. Insbesondere in großen Firmen passiert dann sehr schnell, dass man Gremien schafft und sozusagen Strukturen schafft, die dann sozusagen zwecks Bestehen sich wieder beweisen müssen. Was machen sie? Sie sagen, interessieren sich natürlich für einen Hype. Sie können nicht sagen, dass nur ein Hype ist. Deswegen muss man möglichst viel zu dem Thema machen, damit es nicht wie ein Hype ausschaut. Und das werden wir uns auch ein paar Praktiken in diese Richtung anschauen. Aber fangen wir mal auf der kleinen Ebene. Freelancer sind da ein bisschen weniger betroffen von der Umwälzung und eher betroffen von Marktumwälzungen, aber das lassen wir jetzt erstmal aus. Bei Startups haben wir gesehen, dass, und das sagen sie ganz offen, ja, ich mache etwas mit Bezug zu Chemie, aber ich muss jetzt generative KI einbinden, weil das ist das, wonach die Investoren fragen. Also, ich nehme mein Päckchen da und da wird jetzt sozusagen nochmal zwanghaft irgendwo KI reingeschrieben, damit es da drin ist. Und das darf man einfach nicht nur als Werbung machen. Das muss schon noch irgendwo drin sein. Deswegen nennt man die Geschäftslogik, wie man sich positioniert, was das Angebot ist, was im Produkt drin steckt. Wir haben da auch sozusagen Alleinstellungsmerkmale, suchen sowohl die Startups, Freelancer, aber auch kleinere Firmen. Die gehen dann sehr stark drauf, okay, jetzt machen das alle, es ist so beschleunigt, es ist so viel Information, ich gehe unter, wenn ich mich sozusagen, es reicht nicht mehr nur sozusagen Profiling oder sozusagen Profile-Tuning. Ich muss sozusagen auf etwas basieren, was nachhaltiger ist, also ich muss neue Communities suchen, in denen ich mich sozusagen, mit denen ich mitsegeln kann. Ich muss ein Branding suchen für mich, für meine Community. Ich muss Partnerschaften hinbekommen, die nachhaltiger sind. Und sozusagen, ich muss gewisse nicht kopierbare Assets haben. Und das ist sozusagen das, was sozusagen diese Umwälzung auch letztendlich darstellt, oder? Auf einmal muss ich mich selbst verändern oder meine Community, um da zu überleben. Und jetzt gehen wir mal zu den großen Firmen, die ich versprochen habe. Institutionalisierung. Einrichtung von Arbeitsgruppen, Gremien, Sandboxes, Accelerators und so weiter. Also ich meine, dass als ich mein Doktorat angefangen habe, 2012, war Design Thinking, obwohl das nicht ein technologischer Hype per se ist, hat schon dazu geführt, dass jede Firma, die was von sich hält, eine Design Thinking Abteilung hatte. Jetzt mit generativer KI ist das sozusagen fast schon sehr. Da sitzt gerade Jim Papke, der bei mir eine Bachelorarbeit schreibt, und der beschäftigt das sich mit CAIOs, also Chief AI Officers. Ganz viele Firmen, die was sozusagen von sich halten, werden jetzt ein CIO haben oder mindestens relativ hoch angehängten Manager, der sich ausdrücklich auf AI fokussiert. Und das sage ich nicht, dass es falsch ist. Grundsätzlich, ich meine, es ist eine riesige Technologie, die auch viel verändern wird. Aber es wird sehr schnell gemacht. Und als Blockchain sozusagen eine Zeit lang ein Hype war, hatte das Glück, dass mein damaliger Chef sehr stark in das Blockchain-Thema gegangen ist. Und da hat man auch genau das Gleiche gesehen. Auf einmal hatten ganz viele Firmen irgendwelche spezielle Abteilungen, die sozusagen das ganze, die ganze Datenhaltung und die ganze Informatik irgendwie Blockchain-basiert machen sollten. Davon ist wirklich wenig geblieben. Also es gibt so einzelne Anwendungsfälle, aber nicht sehr viel dahinten. Und dann haben wir noch dieses Capability Building. Also es ist auch eine Praxis aus großen Unternehmen, die uns Manager gesagt haben, ja, wir müssen dann relativ schnell alle Leute mit dem bekannt machen, und dann werden halt sozusagen massenhaft irgendwelche Upskilling-Programme ausgerollt. So, und jetzt merken Sie, hoffe ich, dass diese technologischen Hypes sind nicht nur leer. Also ich versuche jetzt gerade absichtlich zu sagen, ich nutze das Wort nicht wertend. Für mich ist Hype nicht gleich Buzzword. Aber für mich ist auch Hype nicht unbedingt eine Supertechnologie. Für mich ist Hype eigentlich diese Zusammensetzung von Praktiken, die wir draus machen. Das ist ein Hype. Eigentlich ist es sozusagen materialisiert sich in dem, was wir da machen. Und in dem Sinne, was steckt hinter den Hypes? Ja, die Praktiken. Letztendlich generieren wir das selber, nutzen wir das selber, erstellen Strategien selber, die sozusagen dann auf Hype angepasst sind und Hype steigern lassen und so weiter. Also jede Menge Arbeit. Hype ist prinzipiell jede Menge Arbeit, die da passiert. Und jede Menge Energie und jede Menge sozusagen Ressourcen. Auf der anderen Seite sozusagen kann man das noch ein bisschen theoretischer darstellen, was da passiert ist, was wir da beobachtet haben. Und ich benenne deswegen Hype sozusagen als diesen Knotenpunkt der mehreren Praktiken. Also wir haben gesehen, ich habe das versucht ein bisschen darzustellen, dass die Praktiken sich gegenseitig beeinflussen. Dass das eine führt zum anderen und die koexistieren teilweise und so weiter und so fort. Und sozusagen so in dem Sinne ist Hype ja eigentlich nicht nur ein Sammelsorium an Praktiken, sondern so, wie diese Praktiken miteinander eigentlich koexistieren. Und da kann man sozusagen, wenn man das jetzt sozusagen von den Praktiken, die ich hier sozusagen bildlich dargestellt habe, ein bisschen abstrahiert und schaut, wie Praktiken eigentlich in sich intern aufgebaut sind, dann sehen wir, dass die unterschiedlichen Hype-Praktiken einige Sachen miteinander teilen. Das sind diese Interaktionsstrukturen. Dazu gehören die Arenen, die ich vorher gesagt habe, wenn man das schön sagt in der soziologischen Forschung, auf die ich hier basiere, das Kolon. Die Arenen im Sinne von, ja, diese ganzen schönen Hackathons, diese Ankündigungen, Demonstrationen, technische Demos und so weiter und so fort. Das sind alles sozusagen die Interaktionsinfrastrukturen oder Strukturen, die da sozusagen bereitgestellt werden und die Hype-Praktiken sich vielfach teilen. Da gibt's nochmal die Diskurse. Nicht nur sozusagen die bewusst sozusagen kreierten Diskurse, sondern auch die einfach mal entstehen, wo die Leute darauf reagieren, wo ein Thema sehr stark diskutiert wird, das emerges. Also auch diese haben da eine Rolle. Und da gehören ganz konkret verschiedene Schlagworte, Narrative, konkrete Framings, konkrete Quotes, die einfach dann sozusagen Flügel bekommen und fliegen. Und das ist ja sozusagen das. Und davon bedienen sich viele dieser Praktiken. Dann haben wir diese verkörperte Vergangenheit. Sorry für die Übersetzung, ich wollte das jetzt alles auf Deutsch machen. Wäre eigentlich Historical Bodies nach Skolon. Das ist praktisch das, was wir als Menschen letztendlich mitbringen mit unserer Erfahrung, mit unserer Embodied Cognition, mit dem, wie wir die Welt da sehen. Und das ist letztendlich Bestandteil von jeder Praxis. Und auch hier sind sie natürlich vorhanden. Und dann gibt's nochmal diese Mediationsmittel, die hier sehr, sehr spannend sind, oder? Die habe ich auch so angerissen. Da gibt's diese Demos, es gibt ja Benchmarks, also die Tests, die da geführt werden. Es gibt gewisse Roadmaps, die dann Leute immer wieder ankündigen, um sie in 2 Monaten wieder zu verwerfen. Es gibt sozusagen Evidenz, es gibt letztendlich auch wissenschaftliche Papers, also wir sind auch nicht unschuldig, selbst wenn wir generative KI kritisieren, tragen wir zum Hype bei, also das muss man verstehen, oder? Und sozusagen sind dadurch dieser Komplex Hype ist eigentlich mehr, als wenn man sozusagen diese Kurve da sieht und man davon ausgeht, ja, das sind meistens Buzzwords, sondern da ist wirklich relativ weit viel dahinten. Und jetzt nutze ich die letzten 5 Minuten für etwas, was ich sozusagen nochmal als Ausblick geben will, wo ich jetzt am Anfang stehe. Jetzt weiß ich sozusagen, was steht hinter dem Hype, aber ich kann noch die andere Frage nicht beantworten. Wie können wir das besser machen? Nur mal den Hypes. Wie können wir sie lenken? Wie können wir sie sinnvoll einsetzen? Vielleicht ist es nicht, wie gesagt, es ist nicht wertend, was ich da mache. Viele Leute profitieren von den Hypes. Aber wie können wir das besser machen? Und da habe ich mir dieses Gerät da sozusagen geholt. Wissen Sie, was das ist?
Ja, das ist, glaube ich, die römische Dampfmaschine.
Ja. Ja, das ist Harons Ball. Ja, genau. Das ist, nennt sich so schön Eolipile. So wäre das richtig. Aber Harons Ball ist, glaube ich, der typische Begriff. Heron aus Alexandria hat es entwickelt. Und zwar rund um Nuller Jahre. Er ist 60 nach Christus gestorben. Und das sieht schon sehr nah an der Dampfmaschine, oder? Wir haben da irgendwie Feuer. Und hier ist sozusagen... wie bitte?
Es rotiert nur.
Warum ist er nicht weitergekommen? Na, ich meine, das dreht sich, also es gibt eine Energie ab. Und wir warteten aber bis noch 1900 Jahre, 1800 Jahre, bis daraus etwas Sinnvolles entstanden ist. Und das ist so ein bisschen meine Allegorie für Hypes. Wie können wir das bringen, wie können wir unterscheiden, vielleicht besser, wie können wir unterscheiden zwischen Hypes, wo nur die heiße Luft daraus pustet und einfach sich irgendwas dreht, und Hypes, die sozusagen wirklich Weltbewegendes verändern können, also Weltbewegendes machen können und wo Technologie wirklich was Sinnvolles ist. Und meine Hypothese ist, dass es eben nicht nur an der Technologie selber liegt. Weil es gab in der Vergangenheit gute Technologien, die sich sehr spät sozusagen, die sehr spät ausgeweitet haben. Und es gab ja aber auch sehr schlechte Technologien, die sehr lange geblieben sind. Und wenn man sozusagen das erste nimmt, also wenn man das zweite nimmt, dann ist World Wide Web nicht das allerletzte. Also World Wide Web ist ja entstanden in CERN für internen Austausch von Dokumenten und hatte keine Sicherheiten whatsoever. Also der Berners-Lee sagt selber, der ist stolz drauf, aber das war gar nicht dafür gedacht, was es heute geworden ist. Und man kann sich fragen, ja, also bahnbrechend war es. Es war aber nicht dafür gedacht, was wir jetzt daraus gemacht haben. Und da stellt sich natürlich die Frage, inwieweit ist sozusagen ein Hype sozusagen wirklich etwas, was Gutes schafft, und inwieweit ist es vielleicht doch noch am Ende nur eine heiße Luft? Und das zu differenzieren müssen wir verstehen. Und die Praktiksicht, die ich präsentiert habe, die ist zu wenig dafür. Da muss man sozusagen diese mechanistischen Modelle, müsste man in kausale Forschung reingehen. Und das ist etwas, was sozusagen, glaube ich, der Plan ist für den Bereich für die nächsten mindestens paar Jahre, wenn nicht länger. Also, ich bedanke mich ganz herzlich und ich habe es sogar rechtzeitig geschafft.
Das war ZU, der Podcast der Zeppelin-Universität. Vielen Dank fürs Zuhören. Wollen Sie mehr über das Studienangebot der ZU erfahren? Dann besuchen Sie uns doch im Internet unter www.zu.de. Dort finden Sie alle Informationen zu unseren Bachelor- und Masterstudiengängen, auch berufsbegleitend. Und alle Neuigkeiten finden Sie dort im Newsroom. Schauen Sie doch mal rein, was bei uns so alles passiert. Es lohnt sich.